Also der Text ist ja vom zweiten Kapitel vom ersten Korintherbrief. Und der Paulus, wie der zum ersten Mal nach Korinth gekommen ist, da kam er gerade aus Athen. Das war das Zentrum der weltlichen Philosophie und der Weisheit. Und auch in Korinth gab es ganz gescheite Leute und auch solche, die das nur meinten. Aber hier hat der Paulus dann 18 Monate lang gewirkt und gelehrt. Und die Gemeinde ist dadurch aufgeblüht und groß geworden. Und dann, nachdem, war der Apostel 2 Jahre in Ephesus. Und dort hat er dann ganz ungute Nachrichten aus Korinth gehört. Und deshalb hat er aus Ephesus dann diesen ersten Korintherbrief geschrieben. Am Anfang von diesem zweiten Kapitel erinnert er dann die Korinther daran, mit welcher inneren Einstellung er nach Korinth gekommen war und welche entsprechende Predigt oder Botschaft er hatte. Das war der Vers 1 und 2 vom ersten Korintherbrief. Als ich zu euch kam, liebe Geschwister, um euch das Zeugnis von Gott weiterzugeben, tat ich das nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit, denn ich hatte mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen, außer Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Jetzt gibt es ja auf dem Markt der christlichen Gemeinschaften fast nur solche, die das vollumfänglich unterschreiben würden. Und das ist auch gut so, aber nicht gut genug. Und es hat 3 verschiedene Gründe. Der erste Grund, es wird zwar vielleicht unterschrieben, dass Jesus der Mittelpunkt des christlichen Glaubens ist, aber oft nicht danach gelehrt oder gehandelt. Bei der Gemeinde in Korinth konnte man das an ganz verschiedenen Dingen sehen. Zum Beispiel wird im ersten Kapitel beschrieben, dass es Parteiungen unter der Gemeinde gab. Da steht es im Vers 11, durch Leute aus dem Haushalt von Chloe habe ich nämlich erfahren, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, jeder von euch sagt etwas anderes. Der eine, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich zu Paulus. Oder auch ich zu Kephas. Oder ich zu Christus. Und was steht bei all diesen Aussagen wirklich im Mittelpunkt? Das dicke, fette Ich. Man könnte jetzt meinen, dass die Partei, die gesagt hat, ich gehöre zu Christus, die einzig richtige von diesen 4 waren. Aber indem der Paulus alle 4 auf eine Stufe stellt, macht er klar, dass es dieser Gruppe wahrscheinlich um den rein menschlichen Christus gegangen ist. Denn sie sagten ja, ich gehöre zu Christus, anstatt ich gehöre ihm. Der Apostel Paulus hatte da eine ganz und gar andere innere Einstellung. Galaterbrief 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und dann ganz wichtig, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Darum wollte er ja auch unter den Korinthern nichts anderes wissen als Jesus Christus als Gekreuzigten. Aber in der Gemeinde in Korinth gab es noch mehr Dinge, die dem widersprochen haben, was der Paulus wollte, als er nach Korinth kam. In keiner anderen Gemeinde im Neuen Testament gab es Probleme oder Schwierigkeiten mit den Geistesgaben. Zumindest wurde das in keinem anderen Brief erwähnt. Warum eigentlich? Vielleicht oder wahrscheinlich war es so, dass viele der Christen in Korinth die Geistesgaben mit ihrem Selbstwertgefühl verbunden haben. Und sowas habe ich selber schon öfters erlebt bei Christen. Manchmal wird auch von christlichen Gemeinschaften das Christsein an dem Besitz von diesen Gaben festgemacht, anstatt an den Früchten des Geistes, obwohl Jesus ja sagte, daran soll man euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Was vielleicht noch am schlimmsten in Korinth war, war die Art und Weise, wie sie mit dem Abendmahl umgegangen sind. Dieses haben sie in unwürdiger, weil liebloser Weise gefeiert und damit eigentlich gezeigt, dass sie keine blasse Ahnung davon hatten, was für eine heilige Bedeutung diese Feier hat. Aber jetzt haben viele Christen wegen der mahnenden Worte des Paulus zu diesem Thema ein anderes Problem. Sie meinen, weil der Apostel eindrücklich davor gewarnt hat, das Abendmahl nicht unwürdig zu feiern, dass sie selber als Christ würdig genug sein müssen. Das geht aber gar nicht, denn im Abendmahl wird ja gerade das gefeiert, dass wir durch das Kreuz von Jesus würdig gemacht wurden. In einigen Denominationen werden Christen, die noch nicht getauft sind, nicht zum Abendmahl zugelassen. Aber wird nicht dadurch, dass eine menschliche Handlung als so wichtig gesehen wird, dass man ein Kind Gottes von dieser Feier ausschließt, das, was unser Herr am Kreuz auf sich genommen hat, kleiner geachtet als eine menschliche, symbolische Handlung. Und wir kommen damit zum zweiten Grund, warum es nicht genug ist, dieses Wort von Paulus nur zu akzeptieren. Warum gibt es denn in unserer Zeit eigentlich so viele verschiedene Gemeinden und Gemeinschaften? Kommt es daher, dass in jeder Gemeinschaft nichts anderes gepredigt wird, außer Jesus Christus als gekreuzigt? Ich denke doch eher daher, dass immer irgendwer mal der Meinung war, ich weiß es besser als alle anderen. Oder ich habe eine besondere Erkenntnis oder eine besondere Offenbarung. Also irgendetwas, was ein wenig besser macht als die anderen Christen. Und um diesen Typen scharten sich dann ganz schnell etliche Leute, die sagten, ich gehöre zu ihm. Und sehr oft oder fast immer geht oder ging es um Lehrfragen. Um das nun den Sabbat oder um die Taufe oder um die Zungenrede oder um die Gabe der Heilung oder sonst irgendwas geht. Es sind doch alles andere Dinge als die Person Jesus Christus, der Gekreuzigte. In jüngster Zeit sind es auch Meinungsansichten. Wie viele Christen haben sich zerstritten wegen der Corona-Impfung oder auch wegen der Corona-Maßnahmen. Manche auch wegen irgendwelchen Verschwörungstheorien. Da wurde und wird das Selbstwertgefühl an die Richtigkeit der eigenen Meinung geknüpft. Dabei war es dann sehr oft so, dass die lauteste Meinung die leiseste Ahnung hatte. Warum hörte und hört man nicht auf den guten Apostel Paulus? Diese Streitereien unter Christen kommen von dieser Ich-Einstellung. Eine Abwandlung davon ist die Wir-Einstellung. Beides wird von der Bibel als fleischliche Gesinnung bezeichnet. Es geht ums Recht haben. Manchmal kommt es ganz geistlich daher, ist aber in Wirklichkeit nur religiös. Diese Gesinnung ist aber kein Kavaliersdelikt. Im Römerbrief wird sie als Feindschaft gegen Gott bezeichnet. Und diese Gesinnung macht ja auch so viel kaputt im zwischenmenschlichen Bereich. Und dies ist ja nun auch der dritte Grund, warum es nicht genug ist, die Aussage des Apostels nur zu bejahen. Aber viele Menschen finden es als ziemlich eng, wenn sie die Worte von Paulus lesen. Denn ich hatte mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen, außer Jesus Christus. Aber was dabei herauskommt, wenn doch irgendwelche anderen Dinge auch wichtig werden, haben wir jetzt ein klein wenig gesehen, hoffe ich. Und dann ist sie aber überhaupt nicht eng, diese Aussage. Denn sie ist wie eine Tür, die in eine grenzenlose Weite führt, wenn man durch sie hindurchgeht. Denkt da an das, was der Herr Jesus in Johannes 10 gesagt hat. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das Problem von vielen Menschen ist aber, dass für sie nur das wirklich oder real ist, was sie sich vorstellen können. Und wenn sie hören oder lesen, dass der Paulus nichts anderes wissen wollte, dann ist in ihrer Vorstellung ein ganz großes Nur. Dass dieses Nur aber viel größer ist als alles andere, können sie sich nicht vorstellen. Aber viele Dinge, die sich die Menschen nicht vorstellen können, sind aber dennoch wahr, real und wirklich. Ich habe da ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar ist da ein Papier mit einem ganz kleinen Loch. Und hier habe ich einen Ring, der ist viel größer als das Loch. Und jetzt sage ich, dass dieser Ring da durchgeht, ohne dass das Loch zerreißt. Und das hängt damit zusammen, hoffentlich ist es ein Vorführeffekt, dass praktisch der, wenn man das jetzt so faltet, wo ist er denn? Genau. Hoppla, ist er gleich rausgefallen. Ohne dass das Papier zerrissen ist. Also normal kann man sich das nicht vorstellen. Der Ring ist viel größer wie das kleine Loch. Und trotzdem fällt er einfach durch diese Faltung. Und das ist jetzt eines, was sich Menschen nicht vorstellen können, aber was doch real ist. Ihr habt es gesehen, man kann sich nicht vorstellen, der große Ring durch das kleine Loch, aber es fällt durch. Und dann habe ich hier so einen Papierstreifen. Und zwar habe ich den schon zusammengeklebt. Und bevor ich den zusammengeklebt habe, habe ich ihn einmal um die eigene Achse gedreht. Und jetzt schneide ich den in der Mitte entzwei. Und dann frage ich euch noch, wie viele Ringe gibt es, wenn ich den entzwei geschnitten habe. Also manche kennen das schon, weil ich schon mal gemacht habe hier. Genau. Also ich schneide ihn immer in der Mitte entzwei. Und dann gibt es nicht zwei Ringe, sondern einen. Normalerweise denkt man sich, oh, wenn ich was entzwei schneide, dann sind es zwei. Aber es ist einer. Und so gibt es viele Sachen, was sich die Menschen nicht vorstellen können, die aber trotzdem real und wirklich sind. Und genau. In der Natur, die uns umgibt, gibt es ja auch ganz viele Dinge, die sich Menschen nicht vorstellen können. Zum Beispiel, wie genau das funktioniert, dass aus einer hässlichen Raupe ein schöner Schmetterling wird. Oder wie aus einem Sonnenblumenkern eine riesige Sonnenblume wird. Oder noch krasser, wie aus einer befruchteten menschlichen Eizelle von 0,2 Millimeter ein Mensch wird. Und da ist ja nicht nur der fertige Mensch gespeichert, sondern die genaue zeitliche Reihenfolge, wann was sich wo bildet. Und es ist ja mit der Geburt nicht zu Ende. Also der Baby, wenn er auf die Welt kommt, hat es keine Zähne. Zum Glück für die Mutter. Und die Zähne, die zuerst kommen, sind ja nur ein Platzhalter für die bleibenden Zähne. Weil wenn das Kind klein ist, hat es noch nicht so viel Platz im Mund, logisch. Und der Schöpfer hat es genau gewusst. Und deswegen gibt es noch nach dem Milchgebiss das bleibende Gebiss. Ne? Und in dieser 0,2 Millimeter Zelle, also das ist ein Fünftel Millimeter, ist da alles gespeichert. Und das kann man sich eigentlich als Mensch nicht vorstellen. Aber es ist Wirklichkeit, weil wir sind alle da. Und genau, weil es wirklich so viele Dinge gibt, obwohl sich die Menschen nicht vorstellen können, wird es auch deshalb ein schmerzliches Erwachen geben, wenn sich all das erfüllt, was in der Bibel über die Zukunft geschrieben steht. Und da gibt es ja wirklich vieles, was sich die Menschen nicht vorstellen können. Für uns ist es jetzt Zukunft. Aber in der Zukunft ist es alles schon Gegenwart oder Vergangenheit. Und aus dem Grund erfüllt sich biblische Prophetie so sicher, weil es keine Prognosen sind, sondern Beschreibungen der Realität, die dort ist in der Zukunft. Und das mit der Sicherheit betrifft aber nicht nur die typischen Prophetien in der Bibel, sondern alles, aber auch wirklich alles, was im Wort Gottes steht. Zum Beispiel das Wort von dem Herrn Jesus: Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das klingt so ähnlich wie das Wort von Paulus. Nichts anderes wollte er gepredigt, gelehrt wissen, als nur Jesus Christus. Und diese Ausschließlichkeit zieht sich durch das ganze Neue Testament. Und daran stoßen sich viele Menschen. Sie finden das intolerant und engstirnig. Und dieses Problem ist überhaupt nicht neu. Das gab es schon im alten Israel. Da wurde natürlich auch Jahwe noch verehrt, irgendwie. Aber eben auch Baal und Aschera. Und diese beiden Gottheiten kamen den Israeliten viel näher, weil sie sich die viel besser vorstellen konnten. Und dies war auch bei den alten Griechen in Athen so. Die hatten auch viele Altäre für viele Götter. Und natürlich hatten sie auch einen Altar für den unbekannten Gott, womit sie den Gott der Juden meinten, von dem man sie eben kein Bild machen durfte. Die einen haben neben vielen Göttern auch Jahwe, die anderen neben Jahwe auch noch andere Götter. Ist aber beides falsch. Das Alte Testament lehrt allein Jahwe und das Neue Testament allein Jesus Christus. Und es ist kein Widerspruch, denn Jahwe im Alten Testament ist Jesus im Neuen Testament. Denn es gibt im Neuen Testament über 270 Stellen, wo aus dem Alten Testament zitiert wird, wo Jahwe steht. Und da steht im Neuen Testament Kyrios. Und Kyrios bedeutet Herr und meint den Herrn Jesus. Römer 10, Vers 9. Aber eigenartig, bei der Predigt des Paulus in Athen haben ihm die Leute zugehört, was er ihnen alles über den unbekannten Gott erzählt hat. Als er aber von der Auferstehung von Jesus lehrte, da war Schluss mit lustig. Obwohl ja er das Bekenntnis der Christen war. Er ist auferstanden. Es war ja ziemlich bekannt, warum Jesus auferstanden ist, weil er nämlich vorher gekreuzigt worden ist. Und sowas konnten sich die weisen Griechen überhaupt nicht vorstellen. Ein Gott, der gekreuzigt wird, das war doch Blödsinn. Ein Gott ist doch stark und mächtig und nicht schwach und machtlos. Und doch, als der Apostel von der griechischen Metropole Athen zu der griechischen Hafenstadt Korinth kam, wollte er nichts anderes lehren als Jesus Christus als gekreuzigt. Aber ist es nun wirklich eine Dummheit, an Jesus zu glauben? Im ersten Kapitel vom Brief an die Korinther schreibt der Apostel auf Vers 18, und das haben wir in der Lesung gehört: Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die verloren gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. und so weiter. Das andere haben wir vorher in der Lesung gehört. Ne? Ja, am Ende heißt dann noch, aber wir predigen, dass der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für die anderen Völker eine Dummheit, aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der Gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dies ist nun der wahre Grund, warum es weder intolerant noch engstirnig ist, wenn Christen nichts anderes wissen wollen als nur Jesus Christus. Und zwar weil es niemanden sonst gibt oder gab oder jemals geben wird, der unsere Sündenschuld auf sich genommen hat und dessen Tat auch nur in winzigster Weise ausgereicht hätte, für aller Menschen Schuld Sühne zu tun und zu erwirken. Und wenn nun der Paulus so betont, dass allein die Person von Jesus der Mittelpunkt seiner Verkündigung ist, dann ist er damit nicht allein. Der Heilige Geist, den der Vater im Namen von Jesus Christus zu den Christen am Pfingsten gesandt hat, der tut Folgendes. Das kann man lesen im Johannesevangelium, Kapitel 16. Und da sagt der Herr Jesus hier, und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und das kam ganz wichtig, derselbe wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinigen wird es nehmen und euch verkündigen. Also der Heilige Geist verherrlicht den Herrn Jesus. Er stellt ihn ganz und gar in den Mittelpunkt. Denn wenn jemand verherrlicht wird, ist es ein wenig mehr, als wenn jemand nur geehrt wird. Und daraus können wir zwei ganz wichtige Erkenntnisse ziehen. Erstens, wenn der Heilige Geist Jesus verherrlicht, welcher Mensch oder welcher Verein oder welche Organisation darf sich dann ungestraft herausnehmen, das nicht zu tun? Und auch nicht die Einstellung von Paulus bei der Verkündigung zu haben. Nichts, gar nichts zu wissen als nur Jesus Christus. Und zweitens, wenn wir als einzelne Christen wirklich glauben, dass der Herr Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tag später von den Toten auferstanden ist, dann ist Jesus der Mittelpunkt in unserem Leben und nicht mehr das Ich. Und auch nicht irgendwelche Lehren und auch gar nichts, 0,0, was wir als Menschen tun. Und dann ganz wichtig, wenn Jesus im Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann sehen wir auch Jesus in unserer Schwester und unserem Bruder, ganz gleich, welcher Denomination er angehört. Also wenn wir selber wissen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dann wissen wir auch, dass er das im Bruder und der Schwester auch gemacht hat. Und aus dem Grund gehören wir einfach zusammen, ganz gleich, wo wir hingehen. Genau. Also es ist ganz egal, welcher Denomination er angehört. Obwohl angehört ist ein bisschen ein falscher Begriff. Denn wenn er irgendeiner menschlichen Organisation gehört, dann gehört er ja nicht Jesus allein. Und das bringt eben viel Not in die universelle Gemeinde und auch in die örtliche Gemeinde, besonders im seelsorgerlichen Bereich. Besser wäre, wo er hingeht. Also ich gehe zur Freien Evangelischen Gemeinde München Nord, und zwar nicht, weil das die allein richtige aller Gemeinden ist, sondern weil ich weiß, dass das die Gemeinde ist, in der mich der Herr Jesus haben möchte. Ich darf mich dort als Diakon um die Hausbibelkreise kümmern, einmal im Monat den Gottesdienst moderieren und auch einmal im Monat predigen. Ab und zu auch bei euch, so wie heute. Und wenn ich das tue, dann möchte ich bei euch auch nichts anderes wissen als
Jesus allein.
Genau. Amen, Amen.